Ich will Sie grüßen, aber will das nicht tun mit irgendwelchen leeren Worten, sondern mit einem Wort Jesu, mit einer Verheißung, mit einem Versprechen. Er sagt uns, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir wollen miteinander dieses Gebetslied singen, das um eine neue Erweckung innerhalb der Kirche bittet. Sonne der Gerechtigkeit 218. Wir singen die Verse 1 bis 4 und den Vers 6. Herr, unser Gott, Himmels und der Erden, das ist unsere Freude heute Morgen, dass wir zu dir kommen und dass du in unser Leben hineinredest. Und wir wollen dir danken, dass du alle Macht und alle Gewalt hast und niemand dir widerstehen kann. Das macht uns so ruhig, auch im Blick auf den Lauf unserer Weltgeschichte. Und wir bitten dich nur, dass du auch deine großen Pläne bei uns verwirklichen kannst. Es ist uns leid, Herr, wo wir dir oft im Wege stehen und wo wir oft auch als deine Gemeinde dir untreu sind. Gib doch neues Leben und zeige uns heute durch dein Wort, wo bei uns manches falsch liegt, wo Umkehr nötig ist, dass wir uns neu von dir gebrauchen lassen, in dieser Welt als deine Zeugen. Gib uns jetzt offene Ohren und offene Herzen, dass wir deine Stimme vernehmen und von dir Korrektur und neue Weisung empfangen. Und dann mach du unser Leben auch durch deine Vergebung jetzt ganz neu. Reinige uns von all dem alten Schmutz. dass wir dir ganz dienen können. Und all das, was uns jetzt persönlich bewegt, wollen wir dir in der Stille sagen. Dir sei Dank, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Schlagen Sie in Ihren Bibeln auf, Epheser 2, Vers 1 bis 10. Das ist im Neuen Testament, Seite 203. Lasst euch Leben zeigen, das mehr ist als Angst und Arbeit und Schein. Haben Sie dieses Leben? Da wird es beschrieben im Epheserbrief. Das neue Leben als Geschenk der Gnade. Epheser 2, Vers 1 bis 10. Auch ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt unter dem Machthaber, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt noch in denen am Werk ist, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben auch wir alle einst gehört, als wir noch von den Begierden unserer selbstsüchtigen Art beherrscht wurden. Hoffentlich können Sie auch sagen, das liegt bei mir weit zurück. Es muss ja ein Einschnitt sein in unserem Leben. Damals. Wir folgten unseren bösen Trieben und Gedanken und waren von Natur dem Zorn Gottes verfallen, wie die anderen auch. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Welt versetzt, in Christus Jesus, um in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade kundzutun, durch die Güte, die er uns erwiesen hat, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Denn wir sind sein Werk, sein Werkstück, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir sie tun. Nehmen wir unser rotes Liederheft zur Hand. Da haben wir nicht nur Nummer 112, wir haben nicht nur Lieder der neueren Zeit, sondern auch die Lieder, die in der weltweiten Christenheit gesungen werden. Und das ist mir immer wichtig. Beleb dein Werk, o Herr, dass Gott uns neues Leben schenke in seiner Gemeinde, in seiner Kirche. Wir singen all die vier Verse von 112. Diese Belebung geht es auch heute in unserem Predigtabschnitt, Offenbarung 3, ganz am Ende der Bibel. Jetzt haben Sie ja 5 Bibeln in jeder Reihe, wir tun auch noch mehr hin. Wir sind froh, dass die Verwaltung der Stuttgarter Kirchengemeinden extra die schönen Latten angebracht hat an diesen uralten Bänken, wo kein Platz war zur Ablage. Und jetzt haben wir dann die Bibeln vor uns, denn wir wollen das verstehen. Wir haben ja diese Sendschreiben der Offenbarung jetzt in der sogenannten Fastenzeit, in den Passionswochen, weil wir dort uns auch korrigieren lassen wollen. Das sind ja immer Bußzeiten, so war das von alters her verstanden. Offenbarung 3, Vers 1 bis 6. Dem Vorsteher der Gemeinden in Sardes schreibe: Dies sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ich kenne deine Werke. Man sagt von dir, dass du lebst und bist doch tot. Jetzt verstehen Sie, warum wir das Lied gesungen haben. Belebe dein Werk, o Herr, und bist doch tot. Sei wachsam und stärke die anderen, die sonst sterben werden, denn ich habe erkannt, dass deine Werke vor meinem Gott nicht vollkommen sind. So denke nun an das, was du empfangen und gehört hast, halte daran fest und kehre um. Wenn du aber nicht wachst, werde ich zu dir kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich kommen werde. Aber es gibt bei dir in Sardes einige wenige, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Gewändern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens tilgen, und ich will mich zu seinem Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, erwecke uns und zeig jedem, wo Umkehr nötig ist. Amen. Ich bin ganz erschrocken, als ich sah, was ich eine Überschrift heute gegeben habe, dieser Predigt. Schwindel mit dem Etikett. Jetzt könnte ja einer meinen, ich würde von der Wahl reden, aber Sie kennen meine Zurückhaltung und wissen, dass ich nie es wagen werde, mich in die politische Mündigkeit Ihrer Person einzumischen. Das können Sie ganz gut selbst. Ich muss Ihnen zuerst eine Geschichte erzählen, weil wahrscheinlich auch die Leute von Sardes oft gelacht haben. Sie hatten nämlich 500 Jahre vor dieser Zeit einen berühmten König, dessen Namen Sie alle schon gehört haben. Krösus in Sardes. Der herrschte damals über ganz Kleinasien und war berühmt für seinen kolossalen Reichtum. Und er hat sich auch überall gebrüstet, dass er der glücklichste Mensch sei mit seinem Wohlstand. Es war für ihn ein schwerer Schlag, für diesen Krösus, als ein Sohn bei der Jagd tödlich verunglückte und ein anderer Sohn taubstumm war. Aber nichtsdestotrotz, er lebte vergnügt sein Leben und kam eines Tages auf den Einfall, er wolle doch die Priester im Orakel in Delphi fragen, wie seine Zukunftschancen stehen. Und er schickt seine Boten mit wunderbaren Goldgefäßen nach Delphi. Und dann wird dort von den Priestern ihnen mitgeteilt: Wenn euer König Krösus den Grenzfluss Halys überschreitet, wird ein großes Reich zerstört werden. Das hat der Krösus sich nicht zweimal sagen lassen. Er rüstete seine Soldaten, zog über den Grenzfluss Halys und griff den Perserkönig Kyros an und hat jämmerlich die Schlacht verloren. Auch Sardes wurde besetzt. Krösus wurde als Gefangener zu dem Perserkönig Kyros geführt. Und er sagt, der reiche Krösus in seiner Armut, erlaube mir noch, dass ich jetzt Boten nochmal zum Orakel nach Delphi schicke. Diese Priester, die mich so übel reingelegt haben. Und das erlaubt der Perserkönig. Und die Boten kriegen in Delphi die Antwort, es hat doch gestimmt, was wir gesagt haben. Wir sagten, wenn er den Grenzfluss überschreitet, wird ein Reich zerstört werden. Wir haben ja nicht behauptet, dass euer König das Perserreich zerstört. Sein Reich ist ja zerstört worden. Das war ein böser Schwindel, den man da mit diesem König Krösus gemacht hat. Und wahrscheinlich dachten die Leute von Sardes manchmal, wenn einem die Priester so mitspielen und einen so bös reinlegen. Aber das, was Jesus diesen Gemeinden von Sardes sagt, ist etwas genauso Schlimmes. Ihr treibt einen dummen Schwindel mit dem Etikett. Was ist denn ein Etikettenschwindel? Wenn Sie im Schaufenster hinsehen und da ist eine wunderbare Ledermappe ausgestellt und ein Etikett ist runtergefallen von irgendeinem Schal, dann steht 19,80 Mark drauf und jetzt liegt er genau dort auf der Mappe und jeder muss denken, ja, das ist ein Sonderangebot, das kann man günstig haben, nur ein verrutschtes Etikett. Aber ein Schwindel mit dem Etikett kann ja noch viel grausamer sein, so wie neulich, als dort bei den Studenten draußen der Orangensaft steht. Wunderbar, einladend, lecker. Wir wollten euch eine Freude machen, steht ein Zettel dabei. Trinkt davon. Und dann trinken Menschen davon und holen sich den Tod. Und diesen Vorwurf richtet Jesus an die Gemeinden in Sardes. Du hast den Namen, dass du lebst, das sieht für die Leute außen so aus, wie wenn man bei euch das Leben kriegen könnte. Und wenn der Jugendchor das vorhin noch einmal gesungen haben, kommt zum Fest des Lebens. Und jetzt könnte es ja sein, dass heute Morgen eine ganze Reihe von Leuten da sind, die nach Leben hungern. Und die wollen wirklich leben. Und die sagen, ich gehe enttäuscht von hier weg. Ich war ein paar Mal dabei, aber das hat mir gar nichts gegeben. Das hat mich leer gelassen. Ist das heute nicht die Not unseres Volkes? Dass nicht das Delphi von Orakel betrübt, sondern dass in den Augen unserer Mitmenschen die Christen elend versagen. Die meisten Leute, die sagen, ich bleibe irgendwie noch der Kirche treu, vielleicht nur aus Anhänglichkeit meinen Voreltern gegenüber. Mein Vater hat gesagt, bleib mal drin, weiß nicht, zu was noch gut ist. Aber dass da Leben kommen kann, das wissen Sie vielleicht noch, aber Sie sagen, nein, das erwarten wir schon gar nicht mehr. Enttäuscht wenden Sie sich ab. Und auch so viele Schäden unseres Volkes, die brauchen wir nicht bei den Politikern einklagen, sondern die sind auf das Versagen von uns Christen zurückzuführen, weil wir geschwiegen haben und stumm geblieben sind. Ich muss das zuerst noch einmal zurechtrücken, wenn es hier vom Tod der Gemeinde heißt, du bist tot und hast den Namen, dass du lebst. Nicht, dass sie meinen, das sei eine Gemeinde, wo man die Rollläden runterlassen kann und wo die Spinnweben sich eingenistet haben. Da steht ja dran, ich weiß deine Werke, die haben eine Menge umgetrieben. Und in Sardes liefen große Aufmöblungsaktionen. Da waren immer wieder neue Termine und Veranstaltungen und Gruppen und Kreise. Es war eine Menge los. Aber kein Leben. Und mit Leben meint doch Jesus, dass Menschen zum Glauben an ihn kommen. Darum habe ich sie gegrüßt mit diesem Wort. Wer in Jesus bleibt und er in ihm, der bringt viel Frucht. Es geht doch nicht um einen Wirbel. Es geht doch nicht um Aufregung. Es geht doch nicht um irgendwelche Zahlen, die man addieren kann in der Gemeinde. Sondern ob das hier geschieht, dass Zweifelnde hereinkommen und getröstet weggehen und sagen, ich bin gewiss im Glauben. Dass fragende, suchende Menschen unserer Zeit kommen und sagen, ich habe Antwort. Dass Verzweifelte plötzlich verstehen, wozu sie leben. dass junge Menschen Weisung bekommen, einsame Gemeinschaft finden in Gott. Leben, Leben aus Gott, wir wollen doch nicht weniger. Das eine, das nur Jesus geben kann, dieses Leben, das von ihm kommt, und das bedrückt mich, das mit dem Etikettenschwindel, dass wir so einen großen Namen haben und immer wieder davon sprechen und immer wieder einladen. Und geschieht denn das? Sind nicht so viele Menschen um uns her mit Recht enttäuscht und wenden sich ab und sagen, ich erwarte gar nichts mehr. Ich war lange Zeit dabei, aber es hat mir nichts gegeben. Darum möchte ich jetzt die Frage stellen, woran erkennt man den Tod? Sprach zuerst vom Etikettenschwindel, jetzt woran erkennt man denn den Tod? Da steht da, deine Werke sind nicht vollkommen. Ja, wir trösten uns gern damit und sagen, wir leben in einer Welt, die sehr irdisch ist, in einer Welt mit all den Fehlern, und wir Menschen tragen mit uns all die Mängel. Aber wir sollten aufpassen, dass wir jetzt in geistlichen Dingen und besonders bei uns als Gemeinde damit nicht etwas entschuldigen, was uns Jesus heute genau zeigen will. Deine Werke sind nicht vollkommen. Die Leute von Sardes, die Christen, haben viel gewagt im Namen Jesu. Wahrscheinlich waren sie missionarisch und evangelistisch aktiv. Sie haben Hausbesuche gemacht. Sie haben Diakonie getrieben und Liebestätigkeit geübt. Nach außen hin war das alles eindrucksvoll und gut. Das ist übrigens auch der Grund gewesen, dass diese Gemeinde keine Verfolgung hatte. Der Teufel musste gar nicht gegen die Gemeinde kämpfen. Sie war schon tot. Nicht mal Irrlehre gab es in der Gemeinde. Es war eine schöne, durchschnittliche Gemeinde, aber kein Leben. Und da, es waren die Werke nicht vollkommen. Jesus prüft unser Tun viel tiefer, bis hinein in die Motive unseres Herzens. Und das ist hier gemeint. Ob unsere Liebe aus der Tiefe kommt oder nur aus einem lästigen Pflichtgefühl. Ob wir das alles nur treiben, weil man das eben auch noch tun muss, zu all den anderen Lasten hin. Oder ob das wirklich Früchte des Glaubens sind, die er treibt. Viele von Ihnen kennen das Gebet, mache den Gedanken bange, ob das Herz es redlich mein. Ob die Seele an dir hange, ob wir scheinen oder sein. Ob das alles nur ein äußeres Werken ist, das wir da treiben, oder ob das aus der tiefen Freude und Verbundenheit des Glaubens kommt. Deine Werke sind nicht vollkommen. Und das andere, dass es um uns herum stirbt. Stärke das andere, das sterben will. Da leben doch so viele Menschen um uns her, schon im Stock unter uns oder über uns. Wir begegnen ihnen auf der Straße, wir reden miteinander. Wie viele Menschen heute, die verzweifeln an der Gabe des Lebens, die nicht mehr fertig werden mit den Nöten, und er stirbt um uns herum. Da gibt es junge Menschen, die sich enttäuscht abwenden. Da gibt es andere, die versinken in der Tiefe der Schwermut und die nicht mehr das Licht des Glaubens sehen. Das ist das Kennzeichen einer toten Gemeinde. Und wir wollen uns mit drunter stellen, auch unter die Last einer toten Kirche und einer toten Christenheit in unserem Land, die nicht mehr so viele Menschen erreicht, die darauf warten. Und wenn ich durch unseren Gemeindebezirk gehe, dann kann ich feststellen, dass nicht eine Türe uns verschlossen wäre, wenn wir sie benutzen. Und doch gehen die Menschen zugrunde. Sie sterben ab unter der Last ihres Lebens. Und dann erinnert Jesus daran, wie war denn das einst? Denke, was du empfangen hast und gehört hast. Erinnere dich doch, wie das einmal in deinem Leben war. Dann wird dir doch wieder bewusst, wie einst der Herr dir selbst das Leben geschenkt hat. Das liegt doch noch gar nicht so lange zurück. Es gibt kein fortschrittliches Christentum. Meist ist das fortschrittliche Christentum ein Wegschreiten von der Mitte. Oft waren die Zeiten der Erweckung, wo wir zum Glauben kamen, die großen Zeiten des Aufbruchs, der Erfahrung, wo wir so viel entdeckt haben. Gedenke, was du empfangen und gehört hast, mach dir es doch wieder bewusst. Aber nun muss ich darüber sprechen, Gott kann erwecken. Das ist ja die Mitte dieses Abschnitts. Wenn uns dort in diesen Sendschreiben so hart und unverblümt auch eine Bestandsanalyse gegeben wird, die so zutrifft genau für unsere Zeit heute, dann sagt dies immer der, die sieben Geister hat. Da will gesagt werden mit dieser Zahl sieben, die ganze Vollzahl, die ganze Vollkommenheit dieses Geistes. Und das ist ja für die Bibelkenner immer das ganz entscheidende Wort, dass der Geist Gottes noch einmal Erweckung schenken will, so wie es beim Propheten Haggai heißt, mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Das ist nicht etwas, um uns heute Morgen niederzudrücken, sondern weil Jesus in ganzer Klarheit redet, dass heute eine große Wende bei ihnen allen geschehen soll. Er will noch einmal durch seinen Geist uns erneuern und erwecken, so wie es beim Propheten Hesekiel dann heißt, mit diesen toten Gebeinen, wo der Geist Gottes hineinbläst. Das kann geschehen, wie alt, ehrwürdig und traditionell eine Christengemeinde auch sein mag. Mich ergreift dies immer, wenn wir in unseren Tagen erleben, wie selbst ein so traditionelles Christentum wie etwa der orthodoxen Kirche von Russland plötzlich in den religiösen Jugendseminaren eine Erweckung erlebt, wo die jungen Leute sich sammeln über der Bibel und ein solches Zeugnis der Liebe geben, wie wir es uns überhaupt nicht vorstellen können, dass der Geist Gottes keine Kirchenorganisation abschreibt. Und das ist der Grund für mich, dass ich auch das Heil nicht in irgendeinem neuen Verein sehe, den man gründen mag, sondern dass Gottes Geist heute uns zugesagt ist. Nicht irgendwann und nicht etwas Besonderes muss geschehen, sondern ich darf mich jetzt öffnen für diesen Geist Gottes, jetzt, heute und hier. Jetzt. Er will ihn mir geben, er will wirken. Jesus will seinen Geist geben, denen, die darum bitten. Und darum sind diese Befehle nicht etwas, was man dann etwa wie eine neue Last sich sagen lassen muss, sondern das sind Angebote, wenn es dort heißt, sei wachsam, stärke die anderen, denke daran, halte fest, kehre um. Jetzt ist doch dieses Angebot Gottes in seiner ganzen Größe da und dann kann eine Gemeinde plötzlich ihren Dienst tun und dann können sie mitten in einer toten Gemeinde, wissen Sie das, wirken in der Kraft des Geistes Gottes. Da gibt es für die Kraft des Heiligen Geistes überhaupt gar keine Grenzen. Der ist so stark und mächtig, dass er einst selbst unausgebildete Apostel, die Handwerker waren, begabt hat, dass sie gute und eindrucksvolle Evangelisten wurden. Und so mag er ihnen ein Herz der Liebe schenken und ein Herz, das mitempfinden kann, auch mit dem, was den Menschen neben ihnen bewegt, das mitleidet und das andere stärkt, das sterben will, wenn doch unter uns dieses empfindsame Herz der Liebe wieder da wäre. Dieses brüderliche Nachgehen, dieses aufeinander Acht haben, und dass die Werke vollkommen sind, das ist doch klar, dass das hineingeht bis in unser Ehe- und Familienleben oder in ihre Einsamkeit, in ihr Berufsleben, in all ihre Verrichtungen, dass das vollkommen ist, durch und durch bewährt, erfüllt durch die Kraft des Geistes Gottes. Und wenn Sie mich fragen, wie erkennt man denn dann den Heiligen Geist, daran erkennt man ihn. An der Frucht, am neuen Leben, am Leben, eben am Leben. Und dann ist das so unwichtig, wie groß oder wie klein das ist. Wie groß oder wie klein, wenn es da nur hier und da neue Kreise gibt. Ein Hauskreis, da betet man miteinander. Ja, der Geist des Gebets gehört dazu. Was braucht das oft lange, bis man in einer Gemeinde merkt, wie wichtig das ist, dass wir miteinander beten. Und dann schenkt uns Gott den Geist des Gebetes. Und dann kommt man zusammen und neues Leben geschieht mittendrin. Das sind laute Befehle. Und ich wünsche es auch unseren jungen Leuten immer wieder, wenn sie auch unter ihren Gleichaltrigen in den Schulen und in ihren Ausbildungsplätzen in oft ganz schwierige Diskussionen hineingestellt sind. Wenn es das dort heißt, du musst uns rüsten mit Waffen aus der Höhe, dass er sie gebrauche und tüchtig mache, dass sie die Sache Jesu vertreten können und dass Erweckung anbricht wieder, neues Leben, das wollen wir in diesen Tagen, viel Aufbrüche und neues Leben. Ich muss aber noch sagen, es kann auch schmerzliche Trennungen geben. Das steht auch noch da. Das sind etliche, die haben ihre Kleider nicht besudelt. Das hört man oft nicht so gerne, aber oft gab es immer wieder dort, wo Gemeinde erstarrt, träge und tot wird, nach außen hin eine Spaltung, weil irgendwo ein paar waren, die nicht mitmachen. Und sie müssen manchmal Außenseiter sein, das geht nicht anders, damit sie ihre Kleider nicht besudeln. Und ich will es Ihnen kurz erklären, was diese Leute in Sardes gemacht haben. Sie haben sich von den anderen nur dadurch unterschieden, dass sie nicht mitgemacht haben dort, wo das größte Geschenk, nämlich die Vergebung Gottes in ihrem Leben, beschädigt worden wäre. Und das heißt doch, das waren Leute, denen es über allem anderen um Jesus, den Gekreuzigten, ging. Um seine Vergebung, seine Reinigung. Und die sprachen davon, das kommt ja später in der Offenbarung noch einmal, dass sogar am Ende unter der Terrorherrschaft des Antichristen, die das Kennzeichen wäre der treuen Gemeinde, dass sie sich vor dem Lamm versammelt. Und das meint in der Offenbarung immer den gekreuzigten Jesus, dass ihnen das Größte und das Wichtigste geblieben ist. Vielleicht war die Gemeinde von Sardes berauscht von ihren großen modernen Werken, die sie angefangen hat. Und da sind einige wenige, die Jesus darum lobt. Für was eigentlich? Dass sie ihre Kleider hell gemacht haben im Blut des Lammes. Zu dieser Gruppe will ich gehören. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und dass mein Namen im Buch des Lebens drinsteht. Wie wunderbar, dass oft von solch kleinen Kreisen auch in der langen Kirchengeschichte die Erweckung ausging. Und dass gerade die Stillen im Lande benutzt wurden zu neuem Leben. Und ich will all denen dies zum Schluss sagen, die oft denken, warum sind wir denn nur so ein kleiner Kreis in unserer Gemeinde? Und warum sind wir nur ein paar? Nicht, weil wir besser sind als andere, sondern weil wir festhalten, was uns zum Größten geworden ist. Dieses weiße Kleid, das er uns gibt, dass alle meine Schuld er wegnimmt und dass er mein Leben neu gemacht hat, dass ich nichts tun kann, aber er tut das und dass dies das Wunder unseres Lebens ist, das ist Gemeinde, das ist das, was wir haben. Und da kann der Herr noch viel daraus wirken und schaffen. Er will es tun, sonst will ich über dich kommen wie ein Dieb in der Nacht. Man erschrickt, wie hart Jesus immer wieder redet. Das stimmt, dass Jesus Gemeinde zerstören kann. Wir haben es oft gehört, dass er den Leuchter umstoßen kann. Und es kommt nicht von Zufall, aus Zufällen her, wenn auch immer wieder Kirchen zusammenbrechen, weggetan werden und aufhören. Wenn das Leben auch äußerlich abstirbt. Und das tut Jesus, um uns hinzutreiben zur Quelle. Und das soll uns heute Morgen wichtig sein, dass wir zu dieser Gruppe gehören mit den weißen Kleidern. Und wie wunderbar, dass uns Jesus sagt, du gehörst zu mir. Und ich will neues Leben schenken. Halte fest, stärke jetzt das andere, das sterben will. Sie haben diesen Auftrag. Bleiben Sie in der Kraft des Geistes Gottes. Und dann wirken Sie und geben Sie in dieser Zeit, in dieser toten und trägen Zeit, neues Leben durch Gottes Geist. Amen. Dann singen wir von dem Lied von Johann Albrecht Bengel, Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke, 544, die Verse 1 und 2. Herr Jesus Christus, du bist allein der Lebendige. Und nicht das äußere natürliche Leben ist das Entscheidende, sondern dass du dein göttliches Leben wieder hineingibst, auch in unsere Persönlichkeit, in unsere Gedanken, in unsere Aufgaben und Dienste, in denen wir stehen. Wir beugen uns, Herr, unter so viel Halbes, was wir anfangen ohne dich. Auch so viel, was wir in unserer Gemeinde vielleicht nur traditionell anpacken. Und nicht aus deiner Nähe und nicht aus dem Verbundensein mit dir. Und wir wollen umkehren und von deinem Geist nehmen. Gib uns jetzt, rüste uns aus, dass wir gebraucht werden von dir. Gib uns das Herz der Liebe zum Mitfühlen mit den Menschen um uns her und die Treue im Festhalten an dem, was du uns geschenkt und aufgeschlossen hast, auch in deinem Wort. Und zum Dienen in der Hingabe, dass wir unser Leben hergeben für dich, weil es dir gehört. Und wir möchten dich jetzt um neues Leben bitten. Auch dort, wo du uns hingestellt hast, in den Familien und Häusern, in denen wir wohnen, in den Kreisen, in denen wir tätig sind, in den Gemeinschaften, aus denen wir kommen und auch in den Kirchengemeinden, überall in unserem deutschen Land. Wir wollen dich bitten, dass du Leben schenkst, das von dir kommt, nicht nur äußere Betriebsamkeit. Leben, die Frucht schafft, dass Menschen zum Glauben an dich kommen, dass die vielen enttäuschten Millionen Menschen unseres Volkes dich erkennen, das Leben, das sich lohnt. Wir wollen dich heute auch für die Wahl bitten, dass du nicht deine Gnade abziehst von unserem Volk. Wir wollen dir danken für die Freiheit, die wir haben, für all die Möglichkeiten unseres Dienstes. Und lass es doch geschehen, dass auch in der politischen Verantwortung Menschen tätig sind, die dich über alle Dinge fürchten, lieben und dir vertrauen und von deinen Geboten sich leiten lassen und von dir führen lassen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dann singen wir noch den letzten Vers vom Lied 544. Hinten liegen die Gebetskärtchen von unserem Willi Ehretz bei der Ablage. Da haben ja manche drauf gewartet, der jetzt in Nigeria im Missionsdienst ist. Zum Drandenken, dass man es als Buchzeichen in seinem Losungsbüchlein hat. Die meisten Leute haben ja als Buchzeichen im Losungsbüchlein nur die Zahlkarte, die dort beiliegt. Und da können sie was Besseres reinlegen. Da hinten liegen auch noch mal solche Prospekte von dieser Zeitschrift Idea Spectrum. Das ist für Leute, die wach das Geschehen in den evangelischen Kirchen verfolgen und auch in darüber hinaus. Für solche Leute, die einen weiten Horizont haben und die wirklich sich gut informieren wollen, ist das das Beste, was sie haben können und die erste Quelle. Dann ist am Mittwoch ein Kindermittag. Da sind wir Ihnen immer dankbar, wenn Sie die Kinder in Ihrer Umgebung auch ansprechen. Wir freuen uns, wenn wir auf diese Weise zum Beispiel mit Kindern aus den Gastarbeiterfamilien zusammenkommen und die auch einladen können in unsere Jungscharen. Wenn Sie das einfach tun auf der Straße, die Kinder fragen, ob sie das schon wissen und sie noch daran erinnern, es hängen ja auch ein paar Plakate irgendwo aus. Und das Opfer heute wird von unserer Kirchenleitung erbeten für die Studienhilfe. Das ist für die Theologiestudierenden in Tübingen und für finanzielle Unterstützungen dort. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Wenn wir hineingehen wieder in die Aufgaben, in die uns Gott stellt. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.